Nun wollen wir zu unserem Text des heutigen Abends kommen. Und der liegt im Philipperbrief, Philipper Kapitel 2. Und dort will ich nicht alle Verse, die angegeben waren, aber die für heute Abend möchte ich lesen. Die Verse, ich lese auch Vers 1 des Zusammenhanges wegen. Philipper Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. Gibt es also irgendwelchen Aufruf und Trost in Christus? Gibt es tröstlichen Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Das sind also echte Fragen an uns. Gibt es dieses? Das ist die Voraussetzung, das geht voran. Wenn das da ist, sagt Paulus, dann macht weiter. Macht meine Freude völlig damit, dass ihr derselben Gesinnung seid, dieselbe Liebe habt, in der Seele verbunden seid und auf eines bedacht seid, nichts nach Ränkesucht oder eitler Ruhmsucht bedenkt, sondern in einer demütigen Gesinnung einer den anderen höher achtet als sich selbst. Jeder sehe nicht auf das eigene, sondern jeder sehe auch auf das der anderen. Sehr gefüllte Verse. Gott hat die Bibel so schreiben lassen, dass oft sehr viel in kurzen Worten zusammengefasst wurde. Da sind wir darauf angewiesen, stehen zu bleiben und uns einmal zu fragen, was ist hier denn alles verpackt in diesen kurzen Worten? Manchmal liegt Gottes Wahrheit ganz auf der Oberfläche, wie in einer Geschichte, vielleicht sogar in einem Gleichnis, aber manchmal müssen wir wirklich forschen. Christen sollten viel in der Bibel lesen. Aber das Lesen genügt nicht. Gott selbst sagt, und das merken wir, darauf stoßen wir, wenn wir die Bibel lesen. Sie sagt uns, wir sollen in der Bibel forschen, studieren. Jeder darf Student sein, in der Heiligen Schrift forschen. Dazu hat er uns den Heiligen Geist gegeben, dass dieser uns hineinführt in die Heilige Schrift. Da sind Schätze, Geschwister, auf die wir nicht verzichten können. Wenn wir das tun, darauf verzichten, dann fehlt uns eine ganze Menge. Wir können nicht davon leben, dass nur einige von uns die Bibel studieren und dann hier darüber predigen. Sondern unsere Aufgabe ist es unter anderem, wenn wir hier vorne stehen, euch zu sagen, dass ihr genau dasselbe tun sollt, was wir zu Hause tun. Studieren. Was heißt studieren? Das ist ganz einfach. Lesen, immer wieder lesen, langsam lesen und vor allem denken, während man liest. Wenn du zum Beispiel die Geschichte liest, wie Paulus unterwegs ist nach Rom, mit dem Schiff als Gefangener. Da braust der Sturm, der Wald, der See, das Meer. Die Wellen gehen hoch und wollen das Schiff zum Versinken bringen. Hören wir den Wind? Sehen wir die Angst bei den Matrosen? Kennen wir die Ruhe des Paulus? Können wir uns versetzen in diese Geschichte? Oder wenn Jesus kreuz und quer durch das Land Israel geht, gehen wir mit? Es gilt nicht nur Wörter zu lesen, sondern hineinzudenken, nachzusinnen. Wisst ihr, wie die Juden das Wort Gottes gelesen haben? Man sieht das noch zum Teil, wenn man nach Israel kommt. Aber heute wird es vielleicht mehr nachgemacht. Ein ernster Jude so steht es auch im Wort Gottes, hat murmelnd gelesen und nachgesinnt. So steht es in Psalm 1. Wer im Wort Gottes, im Gesetz Gottes Tag und Nacht murmelnd nachsinnt. Das heißt, man denkt halblaut, wie wenn man zu sich selbst sprechen würde. Da liest man so halblaut, gibt es also durch irgendwelchen Aufruf und Trost in Christus, gibt es tröstlichen Zuspruch der Liebe, ja. Das machen wir manchmal so, ja, wenn wir alleine lesen. Wenn wir füreinander lesen, dann müssen wir laut lesen, bedenken. Aber auch dann, zum Beispiel der Mann liest für die Frau und sich oder für die Familie, dann darf man auch da stehen bleiben und sich fragen, was steht da denn? Es ist keine Schande, Vater, wenn du mit einmal merkst, oh, das verstehe ich nicht. Dann gib es zu. Du kannst auch während du liest einhalten und dich fragen, was wird das wohl bedeuten? Du kannst kurz beten. Und es kann sein, dass der Herr gleich die Antwort gibt. Das ist oft der Fall. Wir wissen nicht, was da gemeint ist. Und dann geht ein Gebet hoch. Und schon hat der Herr die Antwort bereit. Licht kommt. Licht, das wir gar nicht bekommen hätten, wenn wir nicht gebetet hätten. Manchmal braucht es länger. Manchmal kommt keine Antwort. Und dann müssen wir diese Verse gleichsam wie Knochen, ist ja nicht nur Fleisch im Wort Gottes, wie Knochen auf die Seite legen und warten. Wir müssen ja nicht alles verstehen. Es gibt vieles, das andere verstehen, aber nicht ich. Zu gegebener Zeit können wir uns vielleicht austauschen. Ich frage Bruder, Schwester, was heißt das hier? Hast du schon Licht vom Herrn bekommen? Ja, mir scheint, das will dieses sagen. Aha, das ist mir noch nie aufgegangen. Und so lernt man die Heilige Schrift kennen. Nun, in unserem Text schreibt Paulus, Paulus hatte als Gefangener allen Grund, traurig zu sein. Bei der Vorbereitung dieser Reise, ich wollte mich mit dem Philipperbrief befassen in den verschiedenen Gemeinden. Es wird aufgenommen, ich denke heute Abend auch. Auf jeden Fall nehmen wir die Disketten dann mit und es wird dann zu gelegener Zeit veröffentlicht. Kann aber inzwischen, man kann es erhalten an Büchertischen oder von Thomas Jettel oder anderen. In Halle ist Bruder Stefan Hohmeier, der jetzt einiges vervielfältigt. Auf jeden Fall, Paulus ist hier als Gefangener in Rom und er hat allen Grund, traurig zu sein. Und da ging mir auf, welch eine Not Paulus eigentlich hatte zu dieser Zeit. Er ist in einem Gefängnis, gefesselt, wahrscheinlich an einen Soldaten. Er erlebt es, dass Brüder, die in der Verkündigung stehen, ihm untreu werden, ihm Böses wünschen, trotz dessen, dass sie Christus predigen. Das gibt es. Das erlebt man manchmal. Er erlebt, dass Christen in den verschiedenen Gemeinden miteinander nicht auskommen. Das gibt es auch heute noch. Das macht ihm alles Not. Und er hat viel Grund, traurig zu sein. Aber er schaut nicht auf die Wellen, wie Petrus es einmal gemacht hat, sondern er schaut auf den Herrn, hält seine Augen fixiert auf ihn. Und da darf ihm die Freude erhalten bleiben, ja zunehmen. Und mir scheint ein Thema, eine gute Überschrift für diesen Brief wäre, wie ein gefangener Missionar oder Apostel Geschwister im Freien tröstet, aufrichtet. Ist das nicht sonderbar? Es kommt ja oft vor, dass Kranke den Besucher trösten, nicht wahr? Und so ist es hier. Der, der in der Not steckt, der erlebt die Gnade des Herrn, von der die Sänger gesungen haben. Der erlebt sie hautnah, handfest. Und er ist nun imstande, aus der Begegnung mit dem Herrn in der Not, solche zu trösten, die kleine Nöte haben, kleines Gepäck umhertragen, kleine Fehler haben und so weiter. Der Große oder der, der in großer Not steckt, der darf die Kinder im Glauben trösten. Das erleben wir als Familienväter und Mütter. Aber wir müssen einmal erkennen, dass für das Kind seine Not genauso schlimm ist wie für uns eine größere Not. Nun, Paulus darf diese trösten. Aber er hat allen Grund, traurig zu sein. Bereits bei seinem ersten Besuch in Philippi konnte er mit Silas, trotz seiner Gefangenschaft, er war ja im Stock gefesselt mit Silas zusammen, sie konnte nicht viel schlafen und dann haben sie gesungen. Der Herr erhielt ihnen die Freude an ihm. Jetzt in Rom freut er sich über die Gnade Gottes im Leben der Philipper. In Kapitel 1 lesen wir, in Versen 3 und 4, ich danke meinem Gott bei aller Erinnerung an euch, alle Zeit in allem meinem Flehen für euch alle und tue das Flehen mit Freude. Manchmal seufzen wir, wenn wir füreinander beten. Wir haben Not, es bedrückt uns, dass der Bruder, die Schwester nicht ganz Schritt hält mit dem Herrn, vielleicht untreu wird. Das erlebt Paulus auch in Philippi. Es sind dort auch solche, die miteinander nicht auszukommen scheinen. Aber Paulus lässt das nicht ihm die Freude nehmen. Und er betet für sie. Und er sagt ihnen, ich bete für euch alle. Und dieses Gebet ist ein Flehen. Es nimmt ihn ganz mit. Aber dennoch, sagt er, tue ich dieses Gebet, dieses Flehen mit Freude. Er betet gern für sie. Einmal, weil er sie liebt. Andererseits, weil er weiß, wenn sie Acht geben auf Gottes Wort, dass dieses Wort die Art hat, die Kraft hat, sich Bahn zu brechen. Diese Tatsache ist mir sehr wichtig geworden im Studium des Philipperbriefes, in der Vorbereitung für diese Reise. Lesen wir zum Beispiel, was er sagt in Vers 15. Etliche verkünden Christus auch aus Neid und Streitsucht. Sie verkünden Christus. Aber etliche tun es auch aus guter Gesinnung. Die einen verbreiten Christus als Botschaft aus Ränkesucht, nicht aus reinen Beweggründen, meinen dabei, meinen Fesseln Bedrängnis hinzuzufügen. Die anderen aber aus Liebe, in dem Wissen, dass ich zur Verteidigung der guten Botschaft gesetzt bin. Paulus verteidigt die gute Botschaft an einem unmöglichen Ort, vor einem Richter, der es böse meinen kann. Aber am Schluss des Briefes schreibt Paulus, es grüßen euch die Geschwister hier, ganz besonders die im Hause des Kaisers. Ist das nicht herrlich? Hat nicht unser Gott Humor? Dort, wo der Richter, der höchste Richter des ganzen Römischen Reiches wohnt, auf den Paulus sich berufen hat und der ihn den Kopf nehmen kann oder ihn frei sprechen kann. Zunächst weiß er nicht, was geschehen wird. Dort vermag das Wort Gottes sich Bahn zu brechen. Im selben Hause. Oder lesen wir Vers 12. Aber ich will euch in Kenntnis setzen, Brüder, dass es durch meine Umstände mehr zum Vorstoßen der guten Botschaft gekommen ist. Das Wort Gottes ist eine Kraft. Jeremia sagt, wie ein Hammer. Dieser Hammer vermag sich Bahn zu brechen durch eine unwegsame Gegend. Gottes Wort vermag sich vorzustoßen. Vor vielen Jahren hatten wir eine Evangelisation, ich meine, es war in Wülfrath, dort bei Mettmann. Heißt es Mettmann? Und da hatten wir Gelegenheit, ein Werk zu besuchen. Da war ein Steinbruch, ein großer, ein riesengroßer. Dort haben sie Steine geborgen und aus diesen Kies gemahlen. Und da haben wir dieses Werk besichtigt und dann stehe ich vor diesem Gefäß, in welches die Steine kommen. Sie kommen auf einen Träger hoch und werden dann geschüttet, einen Stein nach dem anderen, in dieses V-förmige Gefäß. Und dieses Gefäß hat bewegliche Wände, stark, mit einer starken Kraft dahinter. Jetzt kommt ein großer Brocken da hinein und diese Wände bewegen sich ganz langsam, friedsam, aber es kracht tüchtig. Diese massiven Steine werden einfach so zermalmt, mehr und mehr bis unten Kies rauskommt. Da musste ich an Jeremia denken. Ist nicht mein Wort wie ein Hammer? Das vermag Gottes Wort. Wenn du meinst, dein Herz ist hart, und wenn der Heilige Geist einmal anfängt, an dir tüchtige Arbeit zu tun, dann kann er offenbaren, dass du kein Gefühl hast für Ewigkeit. Das tut er bei mir. Er offenbart mir, dass von zu Hause aus ich eine dicke Haut habe, dass ich keine Ahnung habe von Ewigkeit, von der Heiligkeit Gottes. Aber ich will das. Ich lese davon im Wort Gottes. Und dann bin ich dort, wo der Herr mich haben wollte. Dass ich dann ins Gebet gehe und mir dieses schenken lasse. Gott sagt ja, bei dem will ich wohnen. Den will ich ansehen, der sich vor meinem Wort fürchtet. Der zittert ob meinem Wort. Ich denke, wir erkennen das. Wir das nicht von zu Hause aus kennen. Zittert ihr, während ich predige? Während ich Gottes Wort lese? Kaum jemand tut das. Wir sitzen ganz gemütlich und hören uns das an. Aber Geschwister, Gott hat dies schreiben lassen. Und er meint jedes Wort, das er gesprochen hat. Und wenn wir sagen, er vermag sich Bahn zu brechen, dann stimmt das. Der Heilige Geist kann dieses Wort nehmen und Bahn brechen in unsere Herzen hinein. Oder bei einem anderen. Weißt du von jemandem, dessen Herz hart geworden ist? Von deinen Kindern? Von jemand anderem? Und ist dir darum zu tun, dass der Herr an ihm wirkt? Dass er zum Herrn kommt oder wieder zurück zum Herrn findet? Ich habe hier Mut bekommen. Ich habe lange gezweifelt, wenn ich für andere betete. Denn ich weiß, dass Gebete nicht immer erhört werden. Ich muss das in die Hand des Herrn legen. Aber dann habe ich wieder Mut bekommen durch dieses Wort. Paulus sagt, in meiner Gefangenschaft hier ist es dazu gekommen, in diesem Gefängnis, in diesen festen Mauern, bei dieser festen Kette, hat Gott mir die Gelegenheit gegeben, den Mund aufzutun und sein Wort zu sagen Und wenn sein Wort gesprochen wird, dann spricht Gott. Gott spricht nicht durch sein Wort. Das tut niemand. Wir sprechen mit Wörtern. Es ist nicht so, dass Gott spricht und dann liegt es da und dann will er zu uns mit diesem Wort gleichsam dadurch sprechen. Nee. Ich bin einmal darauf aufmerksam gemacht worden, in stärkerem Maße, als wir vor vielen Jahren in Israel waren. Ich durfte teilnehmen an einer internationalen Konferenz für biblische Prophetie. Und am Sonntag hatten wir einen Gottesdienst, einen großen Gottesdienst. Viele nahmen daran teil, es war eine schöne Zeit. Und ein amerikanischer Pastor hatte die Schriftlesung. Und bevor er las, sagte er: Jetzt wird Gott zu uns reden, wenn wir die Schrift lesen. Nicht möge er durch sein Wort reden, sondern jetzt spricht er. Gott spricht nicht erst, wann du betest, sondern in dem Moment, wo deine Augen das Wort treffen, spricht Gott zu dir mit diesem Wort. Dies ist sein Wort, dies ist sein Reden. Und ob du das spürst oder nicht, nicht. Gott redet. Unsere Aufgabe ist es nicht zu beten, dass er spricht. Er hat gesprochen. Unsere Aufgabe ist es, um offene Ohren zu beten, dass die Leitung kürzer wird, dass wir einmal merken, was er gesagt hat. Das ist unsere Aufgabe. Aber Gott spricht. Manche junge Leute sagen, ja, die stille Zeit sagt mir nichts mehr. Moment einmal, was sagst du da? Ja, ich lese die Bibel und ich bete. Aber wenn ich die Bibel lese, dann sagt mir das nichts mehr. So einem jungen Menschen muss gesagt werden, junger Mensch, die Schuld liegt nicht hier. Die Schuld liegt nicht bei den Umständen. Du hast keine Entschuldigung. Dass du in dieser Verfassung bist, liegt nicht an etwas außerhalb von dir, als ob jetzt etwas geschehen müsste an dir, sodass du wieder in eine Einstellung hineinkämst, wo Gottes Wort dir wieder etwas sagen würde. Du tust, als ob du hilflos bist. Du kannst nichts dafür, es sagt mir einfach nichts. Und dann sagst du dir, ich muss halt weiter so machen. Wir müssen wissen, und das sagt uns die Bibel, wir müssen einmal die Augen aufmachen, wir müssen einmal die Ohren aufmachen und wissen, dass dieses Wort tatsächlich uns vieles zu sagen hat. Es sagt uns immer etwas. Und wenn du Chronik, die ersten 10 Kapitel liest, 1. Chronik, aber jeder Name ist von Bedeutung. Der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgegangen ist. Jedem Wort. Und ich kann auf kein Wort in der Bibel verzichten. Nie darf jemand sagen, es sagt mir nichts mehr. Es sagt alles, was es hier sagt. Und es sagt dir das und es sagt mir das. Das Wort Gottes bricht sich Bahn. Das erlebt der Apostel Paulus. Er freut sich über alle, die von Jesus Christus Zeugnis ablegen. Vers 18. Was denn? Wenn nur in jeder Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, wenn nur Christus als Botschaft verbreitet wird. Die Formulierung Grundtext ist eigenartig. Zum Beispiel kommt hier das Wort evangelisieren vor. Im Griechischen, zuerst im Deutschen. Wenn wir evangelisieren, dann denken wir an Menschen, die evangelisiert werden. Missionare gehen auf das Missionsfeld und sie wollen jetzt einen Stamm evangelisieren, ihm das Evangelium bringen. Oder wir wollen in eine Großstadt die Massen erreichen, wir wollen sie evangelisieren mit Schrifttum, mit Zeugnis und so weiter. So sagen wir das im Deutschen. Wir evangelisieren Menschen, aber nicht so im Griechischen, nicht so in der Bibel. Wenn dort evangelisiert wird, dann wird eine Botschaft evangelisiert. Das heißt, es geht um die Botschaft. Und diese wird natürlich an Menschen herangetragen. Aber nicht die Menschen werden evangelisiert, sondern die Botschaft wird ihnen gesagt. Es ist noch ein Wort für verkünden. Man kann sagen, es wird ihnen das Evangelium gesagt, aber eben mit diesem Wort evangelisieren. Nun sagt Paulus hier, dass Christus evangelisiert wird. Christus braucht nicht das Evangelium, aber im Grundtext oder in der griechischen Sprache ist Christus das Thema der Verkündigung. Das ist, was der Apostel meint. Das ist, was er sagt. Nicht nur die Christusbotschaft, nicht nur die Botschaft über Christus, sondern Christus ist die Botschaft. Das steht in mehreren Texten, auch Kolosser Kapitel 1. Christus war die Botschaft der neutestamentlichen Boten. Wenn sie evangelisierten, wenn sie predigten, wenn sie verkündeten, haben sie den Namen des Christus in den Mund genommen. Und sie haben seine Geschichte erzählt, wie er in die Welt kam, wie er hier gelebt hatte, wie er gelitten hatte, wie er starb, wie er auferstand. Sie haben Christus verkündet. Christus war die Geschichte, die sie erzählten. Christus war der Charakter, den sie anpriesen. Und Paulus sagt, ich freue mich über jeden, der Christus verkündet. Wenn nur in jeder Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus als Botschaft verbreitet wird. Und ich freue mich in diesem. Ja, ich werde mich auch freuen. Auch wenn es in böser Absicht gemacht wird. Solange Christus kund wird. Paulus freut sich also über die Verkündigung der Botschaft Christus. Also Er lässt sich diese Freude nicht nehmen in seinen Umständen. Weiter freut er sich, wenn er geistliches Wachstum feststellen darf. Kapitel 2. Gibt es also irgendwelchen Aufruf und Trost in Christus? Paulus setzt voraus, dass das zum Christenleben gehört. Was ist das? Nun, in eurer Übersetzung, wer die Bibel dabei hat, der trifft hier vielleicht in Vers 1 das Wort Ermahnung an. Leider, denn das griechische Wort bedeutet nicht ermahnen. Ermahnen ist ein Wort, das zum Ausdruck bringt, dass jemand korrigiert wird, sei es eine briefliche Nachricht vom Finanzamt. Wir werden aufgerufen, etwas Versäumtes nachzuholen. Sei es ein Zahlungsaufruf von einem Geschäft. Sei es irgendeine Ermahnung, die auch ein Christ an uns heranträgt. Bei Ermahnung denken wir an Korrekturbedürfnis. Und das heißt, es ist etwas Unglückliches vorgekommen und es muss jetzt richtig gemacht werden. Es muss richtig gestellt werden. Aber das ist nicht, was dieses Wort bedeutet. Es ist ein Wort, das eine breite Palette von Bedeutungen hat. Und Ermahnung kann auf einer dieser Schienen liegen, auf dieser Palette. Aber es ist nicht die Urbedeutung dieses Wortes. Das Wort bedeutet aufrufen, herbeirufen. Was man ruft, kann sehr verschieden sein. Aber wenn wir mitkriegen wollen, was Paulus hier sagt, dann dürfen wir nicht das Wort Gottes schmälern, sondern dann müssen wir ein Wort wählen, das wirklich das zum Tragen bringt, was Paulus hier sagen will. Paulus sieht die Gemeinde in Philippi. Und früher oder später darf jeder Christ zu Wort kommen, privat oder öffentlich. Er darf zu anderen reden. Ich darf mich aufrufen lassen, korrigieren lassen, bedienen lassen, das heißt belehren lassen. Von jedem Christen, und sei er nur 5 Minuten Christ. Denn ich weiß, er ist jetzt ein Teil des Leibes Jesu Christi. Und Jesus gebraucht andere Glieder am Leib, um jedem anderen Glied zu dienen. Und jetzt weiß Paulus, wer immer dort zur Gemeinde gehört, das heißt, wer immer dort Christ ist. Alle Christen sind hier angesprochen, in Philippi. Und diese Christen sind wiedergeboren, aber sobald sie wiedergeboren sind, dürfen sie nicht nur lernen, sondern auch schon wieder weitergeben, was ihnen wichtig geworden ist. Nun sagt Paulus, gibt es das, dass ihr miteinander sprecht? Sprecht ihr über Jesus? Sprecht ihr über das Wort Gottes? Habt ihr Fragen? Helft ihr euch gegenseitig? Gibt es irgendwelchen Aufruf und Trost? Das Wort kann auch trösten bedeuten. Wie oft ist es nicht der Fall, dass die Kinder die Eltern trösten? Ja. Dass die Mama ganz niedergeschlagen, weiß keinen Rat. Und da kann das Kleine kommen und sagen, ach Mama, der Herr Jesus wird schon für uns sorgen. Der kindliche Glaube ist dem Kind nicht abhanden gekommen. Es kennt ja auch nicht die große Not, aber Gott gebraucht diesen Mund, um die Mutter zu trösten. Das gibt es. Und jetzt fragt Paulus, gibt es das bei euch, dass junge Christen auch älteren Christen dienen und dass sie sie trösten oder sogar aufrufen, Mut machen? Das gehört zu den Anfangsereignissen im Glaubensleben oder etwas weiteres. Gibt es tröstlichen Zuspruch der Liebe? Das ist verwandt mit dem ersten, aber es geht einen Schritt weiter. Jetzt spricht Paulus den Beweggrund im Herzen an. Denn bei jedem von uns ist die Liebe Gottes ausgegossen worden im Herzen. Bei jedem von uns. Jeder von uns hat den Heiligen Geist bekommen. Und der Heilige Geist ist Gott. Und Gott ist Liebe. Und wenn Gott, der Heilige Geist, in jemanden hineinkommt, gegossen wird, wie Gott, die Bibel das sagt, dann kommt die ganze Liebe Gottes hinein. Und diese ist jetzt da. Und die treibt, sagt Paulus, wie ein Fluss sich durchweg bahnt, so treibt diese Liebe. Und sie treibt zum Guten, denn sie ist schließlich Liebe. Ja? Und Paulus fragt, kennt ihr das? Kennt ihr das, dass die Liebe Gottes euch treibt? Sodass ihr aus der Liebe, aus dem Wort Gottes, das ihr gelesen habt, jetzt dem Nächsten etwas zusprechen dürft, etwas Tröstliches sagen dürft? Tröstlicher Zuspruch der Liebe, der aus der Liebe sprudelt. Weiter. Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Sehr großes Gebiet. In 2. Korinther 13, Vers 13 lesen wir von der Gemeinschaft des Geistes, die Paulus den Korinthern wünscht. Die Liebe Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Gemeinschaft des Geistes sei mit euch allen. Ein schönes Gebet, das die Gemeinde übernommen hat, und besonders am Schluss eines Gottesdienstes gern beten darf. Gemeinschaft des Geistes. Der Heilige Geist schafft das. Als die Sünde in die Welt kam, kam die Zerbröckelung. Die Gesellschaft der Menschen bestand nur aus 2 Personen. Aber diese 2 Personen gingen auseinander. Die Ehe wurde nicht geschieden, aber es kam eine Kluft. Wände wurden aufgebaut mit Feigenblättern. Und sie standen nicht mehr zueinander, wie das schon einmal der Fall gewesen war, als sie aus der Hand Gottes kamen. Und es kam dadurch, dass eine Wand zwischen ihnen und Gott, eine Kluft, aufgebaut worden war. Und das tut die Sünde. Und das ging so weiter. Adam und Eva hatten Kinder und ein Bruder trennt sich vom anderen. Zerbröckelung. Zerbröckelung, Zerbröckelung, Zerbröckelung. Man will die Freiheit, man will seinen eigenen Willen tun, ich will tun, was ich will, wie ich will und wann ich will, aber bewegt sich in Richtung Einsamkeit. Du brauchst den anderen. Jesaja ruft und sagt, wir sind wie Schafe ohne Hirten. Wir gingen alle in der Irre. Ein jeder sah auf seinen Weg. Ein Schaf hat schlechte Augen von Natur. Es kann nicht weiter als etwa 10 oder 15 Meter vor sich her sehen. Es scheint, als ob Gott das Schaf so geschaffen hat, dass es schon von Anfang der Geschichte auf den Menschen angewiesen war, auf einen Hirten. Und von der Herde lesen wir ja an den ersten Blättern der Bibel. Und wir sind alle wie Schafe. Wisst ihr, es stimmt, dass wir alle Schafsköpfe sind. Diese Blindheit oder diese Kurzsichtigkeit lässt das Schaf töricht erscheinen, als ob es ein Schafskopf dumm wäre, ja? Aber das ist nicht der Fall. Das Schaf kann nur nicht weit schauen und ist angewiesen auf die anderen Schafe. Wo gehen die denn hin? Ja? Und dann geht es einfach mit. Aber ab und zu ist es mehr interessiert am Gras oder an etwas anderem und es vergisst die anderen Schafe und dann verselbstständigt es sich. Aber es kommt nicht sehr weit. Man kann es sich vertun und in eine Kluft fallen oder in einen Dornenstrauch und so weiter. Und dann muss es gesucht werden. Es kann sich selbst nicht helfen. Wenn ein Schaf auf den Rücken fällt, kann es nicht aufstehen. Es bleibt da liegen. Und es braucht jemand, der nun das Schaf dreht, sodass die Beine wieder funktionieren können. Das sind Schafe. Und die Bibel vergleicht uns Menschen im Geistlichen mit Schafen. Wir können uns ein großes Maß an Freiheit nicht erlauben. Wir sind nicht dazu geschaffen worden. Wir brauchen einander und wir brauchen einen Hirten. Gott ist unser Hirte, so schreibt es David in Psalm 23. Aber Gott hat auch durch Jesus Hirten eingesetzt. Und letztlich sagt die Heilige Schrift, dass jeder von uns für den anderen ein Stück Hirte sein darf. Kain fragte, aufgerufen wurde, sagt er, bin ich denn meines Bruders Hüter? Was fragst du mich? Wo ist Abel? Tja, was geht das mich an? Eine ganze Menge. Die Antwort lautete, wurde nicht gesprochen, aber sie lautete, ja, du bist es. Jeder von uns ist Hüter seines Bruders, seiner Schwester. Und jeder von uns ist aufgerufen, die Gemeinschaft des Geistes zu verwirklichen. Der Heilige Geist ist von Jesus gesandt worden, aus einer Vielfalt von Gläubigen einen Leib zu bilden, eine Einheit, eine Wesenseinheit. Jesus betet darum, dass die Seinen so eins sein möchten, wie er und der Vater eins sind. Und wie ist Jesus mit dem Vater eins? Im Wesen. Und wir werden auf einer anderen Ebene eins mit Jesus Christus. Er teilt sein Leben mit uns, wie der Weinstock mit den Rebzweigen. Und jeder von uns, der ein Rebzweig ist, hat dasselbe Leben von Jesus bekommen. Dieselbe Gnade, denselben Geist. Und so hat Jesus in seiner Gemeinde eine Wesenseinheit, eine Lebensgemeinschaft gestiftet, geschaffen. Und diese Einheit, diese Gemeinschaft verwaltet der Heilige Geist. Er ist der Ursprung, er ist die Ursache dafür, er ist der Chef, der Hirte, er ist es, der jetzt in der Gemeinde zu Hause ist und uns zusammenhält. Epheser Kapitel 2. Die ganze Gemeinde ist nicht nur wie ein Leib, sondern auch wie ein Haus, an dem viele Bausteine sind. Und Paulus sagt, wir werden aufgebaut zu einem Tempel Gottes im Geist. Das ganze Haus der Gemeinde Jesu Christi ist umgeben vom Heiligen Geist und jeder von uns ist getränkt worden, 1. Korinther 12, Vers 13, mit diesem Geist. Gott ist in uns und um uns her. Und das macht die Gemeinde eins. Und diese Einheit, die im Wesen da ist, will zum Ausdruck kommen in unseren Bewegungen, in unserem Denken, in dem, was wir sagen und tun. Und da dürfen wir diese Gemeinschaft, diesen Trieb zueinander nicht blockieren, nicht aufhalten. Der Heilige Geist drängt uns immer wieder zum Bruder, zum Gebet mit dem Bruder, zu gemeinsamem Lesen im Wort Gottes und so weiter. Das ist bei jedem Christen so. Aber wenn die Sünde geduldet wird, die auch immer wieder aufkommen will, wie das Unkraut, dann kann sie diesen Trieb blockieren. Und wo Gemeinschaft blockiert ist, da ist immer die Sünde schuld. Immer. Und da braucht es das Wort Gottes, um das aufzudecken. Da braucht es Vergebung, Bekennen, Vergebung, damit der Heilige Geist wieder die Gemeinschaft fördern kann. Und jetzt fragt Paulus die Philipper: Gibt es bei euch echte Gemeinschaft des Geistes, das heißt, kommt sie zum Tragen? Ist sie da in der Bewegung? Geschieht Gemeinschaft oder ist sie nur als Geschaffenes da, als Potenzial, als eine Möglichkeit? Was macht ihr, wenn ihr nicht in der Versammlung hier seid? Wir sind Leib Jesu Christi, alle, die wir Kinder Gottes sind. Aber wir sind nicht nur Leib Christi hier in der Versammlung. Hier wird das eher sichtbar. Aber sobald wir aufstehen und hinausgehen, sind wir immer noch Leib Christi. Und der Heilige Geist ist immer noch da. Und er treibt immer noch zur Gemeinschaft. Nicht nur hier. Eine ganze Menge, eine große Menge von Gemeindeleben im Neuen Testament geschieht außerhalb der Versammlungen. Das ist mir aufgefallen im Studium des Wortes Gottes. Und ich habe einmal solche Stellen gesammelt, um einmal ein Bild zu bekommen, was geschieht da denn eigentlich zwischen den Versammlungen. Denn als Lehrer an der Hochschule hatte ich zu sprechen über das Gemeindeleben. Wie sieht das dann eigentlich aus? Ja. Und da ist mir aufgefallen, dass eine ganze Menge von Bewegungen, kreuz und quer, spontan und auch manchmal besprochene Begegnung da geschieht zwischen Gottes Kindern, außerhalb der regelmäßigen Versammlungen. Gemeinschaft des Geistes. Ist sie da? Philippa, fragt Paulus, ist sie bei euch da? Euodia, Syntyche, Kapitel 4, ist zwischen euch Gemeinschaft des Geistes? Philippa Kapitel 2, die ersten Verse, hier. Vers 2, macht meine Freude völlig damit, dass ihr derselben Gesinnung seid. War das eine Gefahr vielleicht? Wenn man so zwischen den Zeilen liest, dann vermutet man, dass dies ein Problem in Philippi war. Die Gemeinschaft des Geistes. Ist es immer noch ein Problem? Oder kennen wir in den Familien diese Gemeinschaft? Ist jede Familie in dieser Gemeinde eine kleine Mini-Gemeinde, in welcher das geschieht, was heute Abend hier geschieht, oder am Sonntagmorgen, oder am Sonntagnachmittag? Lebt ihr Gemeinde Jesu in eurer Familie? Väter, seid ihr die Seelsorger in eurer Familie, wie Bruder Schiller für die Gemeinde und seine Brüder, die mit ihm arbeiten? Wir sind Hirten. Wir sind die Ältesten in unseren Familien. Und was hier geschieht, ist nur ein Teil des Gemeindelebens. Es will immer wieder in verschiedener Zusammensetzung weitergeführt werden. Zwischen den Versammlungen, Gemeinschaft des Geistes. Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Manchmal gibt es Gemeinschaft der Form nach. Wir wissen, wann die Versammlung beginnt. Wir wissen, was man da macht. Wir wissen, wann das Gebet kommt, wann Wort Gottes gelesen wird, wann der Chor singt und so weiter. Wir wissen so ungefähr die Struktur. Dazwischen kommt wahrscheinlich noch ein Gedicht. Und dann ist doch die große Gefahr, dass wir uns daran gewöhnen, nicht? Naja, das gehört einfach dazu. Ich weiß, wie es ist, wenn man singt. Ich bin selbst Dirigent gewesen. Man kann sich daran gewöhnen. Eine gute Frage, eine Prüfungsfrage, eine Testfrage ist, nachdem ich einen Vers gesungen habe, weiß ich noch, was ich sang? Oder wenn wir gemeinsam einen Gesang haben, wir schlagen ein Gesangbuch auf, wissen wir, denken wir daran, was wir singen? Ja? Was will ich sagen? Ich will sagen, dass manchmal eine ganze Menge von dem, was Gemeindeleben heißt, Leerlauf ist. Zu schnell. Und Paulus fragt jetzt nach, hakt nach, Gemeinschaft des Geistes. Und da kann jemand in Philippi sagen, ja, das kennen wir. Er meint zu wissen von der Struktur her, ja, unsere Gottesdienste sind Gemeinschaft des Geistes. Und wir kommen auch zusammen und so weiter. Und jetzt fragt Paulus, Moment einmal, kommt das auch von innen her? Ist das herzlich? Was ist Herz? Was ist herzlich? Herzlich ist das, was mit dem Herz geschieht. Aber was ist das Herz? Einige Theologen sagen, das ist die Mitte unseres Geistes. Was ist die Mitte? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht viel anfangen mit dieser Bedeutung, mit dieser Definition. Ich finde sie auch nicht in der Bibel. Aber wenn ich einen ganz einfachen Weg einschlage, Herz ist ja ein deutsches Wort, und wenn ich einen Duden aufschlage, dann kommt dort eine Bedeutung für Herz. Aber der Duden wurde ja nicht der Bibel angepasst, notwendigerweise. Ich muss ja jetzt eine biblische Definition haben, nicht wahr? Was sagt die Bibel, was Herz meint? Denn es gibt Wörter in der Bibel, die haben bei uns eine Bedeutung, aber in der Bibel eine andere Bedeutung. Und wenn wir jetzt unsere Auffassung hineintragen in die Bibel, dann werden wir die Bibel nicht verstehen. Denn unsere Auffassungen sind oft der Bibel ganz fremd. Wir gebrauchen immer noch diese Wörter, aber sie müssen geheiligt werden, sie müssen neu gefüllt werden. Das taten die Leute in der jener Zeit. Paulus oder andere Schreiber der Heiligen Schrift, sie haben alltägliche Wörter gebraucht und haben sie geheiligt für den Zweck der Verkündigung der göttlichen Wahrheit, haben diese Gefäße gleichsam, diese Vokabeln neu gefüllt. Und sie meinten nicht immer genau dasselbe, was sie sonst wo im Griechentum bedeutet hatten. Die Bibel ist ihr eigener Duden. Gut, jetzt nehme ich eine Konkordanz. Das ist ein guter Weg. Und jetzt schlage ich alle Verse auf, wo Herz steht. Und dann entdecke ich, dass Herz dasselbe ist wie innerer Mensch. Es gibt vier Wörter, die für diesen inneren Menschen gebraucht werden. Innerer Mensch ist das erste. Der Leib ist der äußere Mensch. Der Mensch ist also, sagt Paulus, zweiteilig. Auch Jesus spricht so. Der eigentliche Mensch und das Gefäß, der äußere Mensch. Und von innen her, nicht von dem Leib als solches, kommen die bösen Gedanken, sondern von dem geistigen Teil unseres Wesens. Also er spricht von einem inwendigen Menschen und von einem äußeren Menschen. Und dann kann dieser innere Mensch auch Geist genannt werden, auch Seele, auch Herz. Herz ist nicht ein Teil des inneren Menschen, sondern der innere Mensch. Und wenn ich etwas in der Bibel von Herzen tue, dann tue ich es mit dem ganzen inneren Menschen, mit meinem Ich. Wenn ich hier spreche, seht ihr mich nicht. Aber ihr seht die Bewegungen meines Geistes mit dem Körper, der ein Gefäß meines Geistes ist. Ihr hört die Stimme, ihr seht die Bewegung der Hände und ihr versucht zu lesen und zu hören, was sagt er nun. Aber wenn ich ganz stramm stehe und still, dann wisst ihr nichts von mir, denn ich äußere mich nicht. Der Körper ist das Sprachmittel des inneren Menschen. Und wenn ich jetzt etwas von Herzen tue, dann tue ich es nicht nur mit der Hand, nicht nur mit dem Mund, nicht nur mit den Beinen und Füßen. Dann tue ich es mit dem inneren Menschen. Und zwar, weil das Herz der ganze innere Mensch ist, von ganzem inneren Menschen. Ich bin ganz dabei. Und herzlich zu sein, heißt so zu sein, dass man merkt, ich bin ganz dabei. Manchmal muss der Dirigent die Sänger so ein bisschen anpacken. Ich kenne das. Aber das geht nicht nur mit Methoden. Das kann man tun. Aber das bringt noch nicht Herzlichkeit zu Wege. Herzlichkeit kommt von Gott, kommt vom Heiligen Geist. Und wenn der uns einmal packt, wenn der uns einmal belebt, neu belebt, dann mit einmal bewegt sich der innere Mensch ganz anders und der äußere Mensch natürlich entsprechend. Und dann sieht man Herzlichkeit. Aber jetzt kommt das andere Wort, Erbarmen. Es ist so viel Not um uns her. Wir begegnen sie auf jeder, zu allen, überall. Erbarmen ist das sich herabneigen zum Leidenden, zum Not, zum Menschen in der Not. Das tut Gott. Er neigt sich herab zu uns. Da er ist in Christus herabgekommen zu uns, wo wir waren. Das ist Erbarmen, das ist die Barmherzigkeit Gottes. Und jetzt sind wir gerufen worden, so zu sein wie Jesus. Der Geist, der bei Jesus war, als er hier auf Erden war und sich herabneigte zu den Nöten, der konnte Aussätzige berühren in seinem Erbarmen. Er konnte seinen Speichel gebrauchen, um einen Blinden zu heilen. Ganz nah kam er ihm. Aber es kam von innen. Und dieser Geist, in dem Jesus wirkt, die Schrift sagt uns, das ist derselbe Geist, den Geist Jesu, den Geist dessen, der Jesus hieß, Jesus von Nazareth, als er hier auf der Erde war. Sein Geist ist jetzt in uns. Und was meint ihr? Wird er nicht dieselbe Lebensweise bei uns zustande bringen wollen, die Jesus kannte? Die Frucht des Geistes, was ist das? Das ist die Art Jesu. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit. Das ist alles Jesus. Jetzt will der Heilige Geist bei uns Erbarmen zu Weg bringen. Dass wir bereit sind, uns herabzuneigen, das fehlt uns. Wir sind oft so steif. Ich merke manchmal, ich sehe das gar nicht. Ich habe etwas übersehen. Da muss ich an der Stelle wachsen. Ich bin genauso wie ihr. Und ich weiß, ihr seid auch genauso wie ich. Wir sind aus demselben Holz gebastelt. Wir haben dieselben Probleme. Wir haben dasselbe Wort. Wir haben denselben Heiland. Und das ist das Große. Und deshalb können wir zueinander so sprechen. Wir sind auf derselben Ebene. Und jetzt fragt Paulus, wie ein Vater aus dem Gefängnis in Rom, ihr Philipper, ihr Brüder und Schwestern dort, kennt ihr dieses Erbarmen? Lieber Syzygos, mitziehenderem Joch heißt das, Kapitel 4. Hilf doch diesen Schwestern, die es so schwer haben, miteinander auszukommen, Euodia und Syntyche. Hilf ihnen. Steh ihnen bei. Immerhin sind sie tätig gewesen in der Sache des Evangeliums. Ich kenne das. Und es würde mir so leid tun, wenn sie scheitern würden. Erbarme dich ihrer. Das ist ein Beispiel. Gott schenke uns Erbarmung mit unseren Familienmitgliedern. Die Frau mit dem Mann, dem Mann mit der Frau, mit den Kindern. Er schenke den Kindern Erbarmen mit ihren Eltern. Er schenke uns allen eine Bereitschaft, uns dem anderen zu nähern und ihm Erbarmen zu zeigen. Wisst ihr, was Gastfreundschaft ist? Doch. Aber es gibt eine Gastfreundschaft, die wir kennenlernen sollten. Und das ist die Gastfreundschaft der Persönlichkeit. Und ich möchte jetzt fragen, darf ein anderer in dein Leben hineinkommen? Dein Leben ist wie ein Haus, wenn du ganz alleine bist. Du lebst in dieser Welt und dein Teil in dieser Welt ist wie ein Gehäuse. Da bist du privat, das ist dein Leben. Darf ein anderer zu jeder Zeit in dein Leben hineinkommen und kannst du ihn als Gast aufnehmen? An dieser Stelle bin ich immer wieder gefordert. Ich bitte den Herrn, dass ich stille Zeiten habe und dass er Ablenkungen fernhalten möchte. Aber ich weiß, dass der Herr auch Ablenkungen schickt. Und dann bete ich auch, Herr, hilf mir mit den Ablenkungen zu leben, die du in mein Leben schickst. Und da kann plötzlich ganz unerwartet eine Person in mein Leben hineinkommen. Und jetzt ist das Priorität. Jetzt bin ich ein Gastgeber. Vielleicht habe ich ihm ein Wort zu sagen, etwas Helfendes, je nachdem. Aber der Herr schickt ihn mir. Ja. Erbarmen. Man kann weiterlesen, aber wir müssen aufhören. Gemeinschaft des Geistes gibt es Herzlichkeit und Erbarmen, macht meine Freude völlig damit. Paulus hat Freude an diesen Dingen. Gott schenke es dann uns, dass wir Freude an solchen Erfahrungen haben, dass wir sie suchen macht meine Freude völlig damit, dass ihr derselben Gesinnung seid, dieselbe Liebe habt, in der Seele verbunden seid, auf eines bedacht seid. Das ist eine große Forderung, nicht wahr? Paulus will, dass wir alle gleich denken. Das ist eine Forderung, die in unserer Zeit leben, im Strom unserer Zeit, ob sie in der Gemeinde Jesu sind oder außerhalb, ob sie nicht Christen sind. Unsere Zeit kennt dieses nicht. Unsere Zeit kennt die Zerbröckelung im Denken. Schon seit manchem Jahr haben wir keine einheitliche Philosophie, auch nicht einmal in der Welt. Früher gab es Philosophien, intakte, das heißt Weltanschauungen. Und man teilte diese, es waren ganze Gruppen in der Gesellschaft, die teilten dieselbe Lebensauffassung, dieselbe Weltanschauung. Das gibt es heute nicht mehr. Wir sind so zerbröckelt, schon in der Welt. Und die Kinder in der Schule, die trinken diese Kultur. Wir merken das oft nicht. Und viele junge Christen, auch ältere Christen in den Gemeinden, denken so, wie die Welt denkt und wissen es nicht. Wir müssen es klipp und klar sagen. Die Heilige Schrift toleriert in der Gemeinde Jesu nicht eine Vielfalt von Meinungen. Sie kennt die Vielfalt in der Begabung, in der Aufgabe, im Alter, im Wachstum und so weiter. Aber dies ist eine harmonische Vielfalt, eine gesunde Vielfalt, eine reiche. Aber sie kennt nicht die Vielfalt, die in Kollision gerät, wo etwas nicht zum anderen passt. Die Disharmonie. Ab und zu kann man zwei Noten, die auf dem Klavier nebeneinander stehen, zusammenspielen und das ist eine Dissonanz, sagen wir. Das klingt nicht harmonisch. Aber es ist nicht ganz abwegig. Große Musiker haben dieses Phänomen gebraucht, um Musik zu bereichern. Es bewirkt eine gewisse Spannung, aber es ist eine gesunde Spannung. Aber Harmonie als solche geschieht eigentlich mit der Terz, mit der Quarte, mit der Quint und so weiter. Und da kann man mehrere Noten aufeinander zu gleicher Zeit spielen und das ist eine schöne Harmonie. So singt der Chor, so singen wir, wenn wir vierstimmig oder dreistimmig, zweistimmig singen. Das ist Harmonie, Vielfalt. Aber wir haben gelernt zu dulden die andere Auffassung, die nicht meine Auffassung ist. Nun kennen wir die Geduld, die Gemeinde Jesu kennt die Geduld. Ja, aber bei aller Geduld müssen wir wissen, was verkehrt ist und was nicht verkehrt ist. Ich habe Geduld mit Menschen, ja. Ich persönlich bin vollkommen davon überzeugt, dass wenn die Bibel Taufe sagt, dass sie an das Untertauchen denkt. Aber ich kenne Christen, die lieben Jesus, die lieben das Wort Gottes und sie sind wirklich der Auffassung, die Bibel lehrt etwas anderes. Ich habe Geduld mit ihnen, ich kann mit ihnen eventuell beten, aber ich kann ihre Auffassung nicht irgendwie teilen. Ich darf nicht sagen, ja, wir haben beide recht. Ja? Nein, nur einer hat recht. Vergessen wir nicht, was Jeremia sagt oder Gott durch Jeremia. Wenn er an die kommende Heilszeit denkt, an unsere Zeit, er sieht diesem voraus und sagt, ich werde einmal, Ich werde ihnen, jenen, wenn der Christus kommt und der Heilige Geist, diese neue Heilszeit, ich werde ihnen ein Herz geben, durch den Heiligen Geist ein wiedergeborenes Herz. Alle dasselbe, nicht verschiedene Herzen, nur ein wiedergeborenes Herz. Das denkt genau wie die anderen, nämlich Christus ähnlich. Ich werde ihnen ein Herz geben und einen Weg, mich zu fürchten. Nicht viele Wege. Das ist eine hohe Forderung. Und jetzt müssen wir lernen, was sagt die Bibel? Ich persönlich, jeder von uns, muss einmal ganz neu fragen, was steht denn in der Heiligen Schrift geschrieben? Und ich, sagt Paulus, Römer Kapitel 14, muss davon überzeugt sein, was die Bibel sagt. Und das ist dann meine Überzeugung von der Heiligen Schrift her. Und wenn ein anderer diese Überzeugung nicht teilt, dann sage ich mir, die Schrift sagt etwas anderes. Aber ich liebe ihn als Bruder. Ich habe Geduld mit ihm. Und so lernen wir miteinander zu leben. Aber wenn es so weit geht, dass seine Worte falsche Lehre vertreten an dem Zentrum der Heilslehre, dann muss ich den Weg, dann müssen unsere Wege uns trennen. Das will auch gelernt werden. Mit wem kann ich noch Gemeinschaft haben? Mit wem, von wem muss ich mich trennen? Aber die Schrift fordert einerlei Gesinnung, einerlei Einstellung zu Jesus und zum Bruder und einerlei Denken, Einheit des Glaubens und der Erkenntnis. Lasst uns das ins Gebet nehmen. Und lasst uns alle uns bei Jesus treffen. Vers 5. Davon mehr morgen früh. Dorthin will Paulus sie bringen. Denn wenn wir alle suchen, wenn wir alle in der Schrift forschen, im Wort Christi, dann können wir uns bei Jesus treffen. Wenn wir ihn lieben, wenn wir an ihn glauben, wenn wir aus ihm leben, dort begegnen wir uns. Das ist das Schöne. Denn der Satz ist ja nicht mit Vers 4 zu Ende. Denn ein jeder sei so gesinnt, wie Jesus Christus auch gesonnen war. Wie gesagt, morgen früh mehr davon. Wollen wir noch zusammen beten? Antworten wir. Wir stehen auf dazu. Es wurde gebeten, dass ich etwas sage zum Büchertisch. Dort liegen einige Hefte aus, von meiner Frau verfasst, eigentlich für Frauen. Kassetten von Predigten und Liedern. Lieder, die wir, meine Frau und ich, besungen haben. Es sind einige Bücher von mir. Ich schreibe nicht Bücher, damit sie verkauft werden und ich etwas davon verdiene, sondern ich schreibe Bücher, damit sie gelesen werden, damit das Wort Gottes hinauskommt. Es ist eigentlich die Antwort auf Wünsche anderer. Sie wollten das, was ich mitteilte, an der Theologischen Hochschule und sonst in Gemeinden auf Papier gern haben. Manche wollen es heute schon elektronisch haben. Also manches ist digitalisiert. Einiges liegt dort auf Papier, in Papierform auf dem Tisch. Man kann sich umsehen. Da liegt zum Beispiel ein Buch über die Hauptlehren der Heiligen Schrift, eine Einführung. Das ist eigentlich eine Hilfe, das Wort Gottes selbst zu verstehen. Was sagt die Bibel über sich selbst? Wie geht man mit der Bibel um? Wie studiert man die Bibel? Welches sind die Hauptlehren der Bibel? Denn es ist die Einführung in eine lange Serie von Büchern über die Hauptlehren. Zu dieser Serie gehört die Lehre von Gott an den Anfang Und darüber ist ein Buch erschienen. Wenn man über Gott spricht, dann normalerweise darüber, dass es ihn gibt, dass man ihn kennenlernt. Wieso glauben so viele Menschen an einen Gott? Wie lernt man ihn kennen? Wer ist er eigentlich? Und was macht er? Was tut Gott? Nebst der Schöpfung erhält er die Schöpfung. Und er betätigt sich im Leben eines jeden Menschen, was viele Menschen nicht wahrhaben wollen, aber er ist da und jeder von uns hat es mit ihm zu tun. Nun, das ist die Lehre vom Gott. Es ist ein kleineres Buch, sehr schnell zustande gekommen, weil es etwas Eile hatte, über den Heiligen Geist oder den göttlichen Geist. Man könnte über den menschlichen Geist sprechen, aber das ist noch nicht so, es ist noch nicht so weit. Der göttliche Geist, wer ist er? Wie ist das Verhältnis Heiliger Geist und Wort? Wann erhält man den Geist? Solche Fragen können dort besprochen werden. Ja, es sind noch andere beim Verleger, aber leider sind sie noch nicht erschienen. Also man kann sich da umsehen. Meine Frau kann vielleicht mehr Auskunft geben, wer das wünscht.